Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Rainer Brandes. Herzlich willkommen. Es ist Karfreitag. Traditionell pilgern da tausende Christen aus aller Welt nach Jerusalem, um an der Karfreitagsprozession teilzunehmen. Doch dieses Jahr ist natürlich alles anders. Wie der Gaza-Krieg das Osterwochenende überschattet, das berichten wir gleich. Und auch innenpolitisch ist Israel nach wie vor im Ausnahmezustand. Ein Gerichtsurteil zum Wehrdienst spaltet das Land. Bei uns in Deutschland geht der Streit in der Ampelkoalition weiter über die Frage, wie künftig die Rente finanziert werden soll. Und schon wieder hat es ein schweres Busunglück in Deutschland gegeben, auf der A44 bei Werl in Nordrhein-Westfalen. Im Hintergrund um 18.40 Uhr beginnen wir heute mit einer kleinen Reihe, Afrika im Aufbruch. Heute geht es darum, wie der Kontinent sein koloniales Erbe überwinden kann. Karfreitag. Der Feiertag steht in der christlichen Tradition ganz im Zeichen des Leides. Des Leides Jesu Christi auf dem Weg zur Kreuzigung. Normalerweise folgen tausende Gläubige aus aller Welt dem Weg, den Jesus zu seiner Kreuzigung vor den Toren Jerusalems gegangen sein soll. In diesem Jahr sind deutlich weniger gekommen. Aber die, die gekommen sind, die verbinden das Leid Jesu mit dem Leid der Palästinenser in Gaza und dem Leid der Israelis, die am 7. Oktober ihre Liebsten verloren haben oder die immer noch in der Hand der Hamas sind. Aus Jerusalem berichtet Julio Segador.
Es ist der Höhepunkt der Karwoche in Jerusalem, die Karfreitagsprozession auf der Via Dolorosa durch die Altstadt Jerusalems. Und Sorena Martinez aus San Sebastian in Spanien ist ganz erfüllt. Ich fühle mich wie eine Bettlerin. Ich darf die Gnade Gottes erleben. Ich lebe in ihm und mit ihm. Er ist das Licht des Lebens. Das lebe ich hier gerade. Der Kreuzweg durch die Via Dolorosa, was so viel heißt wie die Straße der Leiden, zieht sich über 14 Stationen. Viele davon haben einen biblischen Bezug. Der christlichen Überlieferung nach traf hier an der vierten Station Jesus mit dem Kreuz auf dem Rücken seine Mutter Maria. Aus der ganzen Welt sind Pilger nach Jerusalem gekommen. Aufgrund des Krieges in Gaza sind es aber deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Umberto Rosa hat sich dennoch nicht davon abbringen lassen. Er reiste aus Mexiko an. Es ist ein Lebenstraum für mich. Nie hätte ich gedacht, dass ich mal hier sein würde. Gott hat uns geleitet. Trotz der Kriegswirren in Gaza hatten wir den Mut, hierher zu kommen, ins Heilige Land, um Gott nahe zu sein, dort, wo er wirkte. Etwas abseits geht eine kleine Frau barfuß, nur mit einem weißen Gewand gekleidet, über das grobe Pflaster der Via Dolorosa. Prediba aus Sri Lanka trägt dabei ein Kreuz, das sie deutlich überragt. Das habe ich mir auferlegt zum Kreuzweg. Auch Jesus hatte keine Schuhe, nur ein Leinengewand. Ich folge den Schritten der Heiligen Bibel. Auch wenn die Orte und Stationen historisch nicht belegt sind, ziehen an diesem Karfreitag wieder viele Pilger auf den Spuren Jesu durch die Straßen, abgesichert durch zahlreiche israelische Soldaten und Polizisten. Denn die Karfreitagsprozessionen der Christen in Jerusalem fallen zusammen mit dem muslimischen Freitagsgebet am Ramadan. Dazu werden heute noch mehr als 100.000 Muslime erwartet auf dem Tempelberg, den die Muslime Al-Haram Asch-Sharif nennen.
Karfreitag in Jerusalem im Schatten von Krieg und Terror, Julio Segador berichtete. Der Krieg Israels gegen die Hamas, aber auch gegen deren Unterstützer in der Region, der geht natürlich auch an den Ostertagen weiter. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen 44 Menschen bei der syrischen Stadt Aleppo durch einen israelischen Angriff ums Leben gekommen sein. Und im Gazastreifen sollen in 24 Stunden 71 Menschen das Leben verloren haben. Gleichzeitig will Israel die Verhandlungen mit der Hamas zur Rückgabe der Geiseln wieder aufnehmen. In Israel selbst spaltet ein Urteil des obersten Gerichts die Gesellschaft. Es geht darum, ob ultraorthodoxe Juden auch weiterhin vom Militärdienst befreit sind. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Ab Montag muss die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu die Finanzierung von ultraorthodoxen jungen Männern einstellen, die in Yeshivas, streng religiösen Seminaren, studieren und nicht in die Armee eintreten. Diese einstweilige Anordnung des obersten Gerichtshofs, die am Donnerstagabend erlassen worden ist, sorgt für heftige innenpolitische Reaktionen. Vertreter der beiden ultraorthodoxen Parteien, Vereinigtes Torah-Judentum und Schas, warfen dem obersten Gerichtshof eine, Zitat, noch nie dagewesene Hetzjagd auf die Torah-Gelehrten im Staat der Juden vor. Das Urteil sei eine, Zitat, Schande. Man werde keine Kompromisse eingehen. Die beiden Parteien sind Koalitionspartner in der Regierung Netanyahu und lehnen die Einziehung junger Yeshiva-Studenten in die Streitkräfte seit Jahrzehnten grundsätzlich ab. Seit der Staatsgründung Israels sind junge, ultraorthodoxe Männer von der Wehrpflicht mehr oder minder befreit. Ein Privileg, das damals Staatsgründer Ben-Gurion ihnen gegeben hat und das in Zeiten des Gaza-Kriegs von der säkularen Bevölkerung zunehmend mehr in Frage gestellt wird. Die säkulare Bevölkerung trägt die Hauptlast unter anderem beim Wehrdienst und bei der Steuerzahlung. Der ehemalige israelische Justizminister Daniel Friedman gab im öffentlich-rechtlichen Radio zu bedenken: Der Staat Israel schafft eine ultraorthodoxe Kultur, die es in dieser Form nirgendwo anders auf der Welt gibt, in der die Yeshiva-Anführer eine durch den Staat verliehene Herrschaft über ihre Bevölkerungsgruppe besitzen. Die Ultraorthodoxen lernen in diesen Yeshiva Jahr für Jahr für Jahr und erreichen die Armee im Alter von 22 Jahren, wenn sie bereits 3 Kinder haben. In welche Einheit soll die Armee sie stecken? Der oberste Gerichtshof hatte die Regierung Netanyahu schon vor über 6 Jahren aufgefordert, ein neues Wehrpflichtgesetz vorzulegen. Die Begründung: Für die bisherige Praxis der faktischen Wehrdienstbefreiung von jungen ultraorthodoxen Männern gebe es keine Rechtsgrundlage. Als im Juni 2023 immer noch nichts in Sachen Wehrpflichtsreform geschehen war, gab der oberste Gerichtshof der Regierung einen letzten Zeitaufschub, bis Ende März 2024 ihren Entwurf vorzulegen. Danach würde der bisherige Zustand ersatzlos beendet werden. Dieses Szenario blüht jetzt der Regierungskoalition des Premierministers. Bis Donnerstagnachmittag hatte Netanyahu trotz intensivster Verhandlungen mit den beiden ultraorthodoxen Parteien keine Einigung erzielen können. In den Tagen zuvor zirkulierte ein Gesetzentwurf, der die Privilegien der ultraorthodoxen Bevölkerung, derzeit rund 13% der 10 Millionen Einwohner Israels, noch einmal deutlich ausgeweitet hätte. Sowohl Verteidigungsminister Yoav Gallant als auch Minister Benny Gantz, Ex-Armeechef und Vorsitzender der Partei Nationale Einheit, hatten darauf massive Kritik geübt. Benny Gantz in einer Videobotschaft in dieser Woche: Ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das die Regierung so verabschieden will, wird der Einigkeit im Volk und der Sicherheit schaden. Hier ziehen wir eine rote Linie. Meine Parteimitglieder und ich können nicht einer Regierung angehören, die solch ein Gesetz in Zeiten des Krieges verabschiedet. Nach der einstweiligen Anordnung des obersten Gerichtshofs, die staatlichen Subventionen für ultraorthodoxe Männer im wehrpflichtigen Alter ab dem 1. April zu streichen, steht in der Hauptsache das Urteil noch aus. Unterliegen junge Männer der ultraorthodoxen Bevölkerungsgruppe ebenfalls der Wehrpflicht? Dieses Urteil kann bereits am Sonntag erfolgen. Es sei denn, das Gericht entspricht übermorgen der Bitte von Premierminister Netanyahu, einen weiteren Zeitaufschub von 30 Tagen zu gewähren.
Aus Tel Aviv berichtete Clemens Fehrenkotte. Und damit schauen wir auf den zweiten großen Krieg unserer Tage, in die Ukraine. Die meldet heute, dass Russland wieder schwere Raketenangriffe auf die Ukraine geflogen habe. Es geht Russland wohl darum, die Energieinfrastruktur der Ukraine zu zerstören. Andrea Beer berichtet.
In der Nacht auf Karfreitag hat Russland die Ukraine mit fast 100 Kampfdrohnen und Raketen unterschiedlichen Typs angegriffen. Darunter Iskander und die besonders schnellen Kinschal-Raketen. Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe Mykola Oleschuk erklärte, man habe knapp 60 Drohnen und rund 25 Raketen abschießen können. Nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers Ukraenergo zielte Moskau erneut auf die Energieinfrastruktur des Landes. In zentralen und westlichen Regionen seien unter unter anderem Heiz- und Wasserkraftwerke beschädigt worden. Energieminister Hermann Haluschenko bestätigte auf Facebook Angriffe auf Stromnetze und Kraftwerke in den Gebieten Poltawa, Tscherkassy und Dnipropetrovsk. In mehreren Regionen des Landes gelten bei der Energieversorgung der Menschen Notfallpläne. Das Energieunternehmen Detect teilte mit, es seien 3 Wärmekraftwerke getroffen und ein Mitarbeiter verletzt worden. Seit den russischen Angriffen von vor einer Woche könne Detect nur noch halb so viel Energie erzeugen wie zuvor. Man habe mit den Reparaturen begonnen, doch das Unternehmen könne die Schäden nicht ohne internationale Hilfe beheben. Das sagte Geschäftsführer Dmitru Sacharuk, der Economic Pravda. Präsident Volodymyr Zelensky forderte von den westlichen Partnern unterdessen erneut mehr militärische Unterstützung für sein Land. Das ukrainische Militär habe im Winter zwar standgehalten, sei jedoch am Ende seiner Möglichkeiten, so Zelensky in einem CBS-Interview. Im Sommer rechne er mit einer weiteren Offensive der russischen Armee.
Schwere Angriffe auf die Ukraine aus Kiew, berichtete Andrea Beer. In Russland geht das Regime weiter hart gegen kritische Stimmen vor. Auch ausländische Journalistinnen und Journalisten sind davor längst nicht mehr sicher. Das zeigt das Schicksal des US-amerikanischen Korrespondenten Ivan Gershkovich. Heute ist er seit genau einem Jahr in russischer Untersuchungshaft. Sebastian Hesse berichtet aus Washington.
We know that the US government is taking Evan's case very seriously, so we are optimistic.
Wir bleiben optimistisch, weil wir wissen, dass die US-Regierung Evans' Fall sehr ernst nimmt, sagt die Mutter des in Russland inhaftierten Journalisten Ella Milman. Sie selbst ist mit ihrem Mann Ende der 70er Jahre aus der Sowjetunion geflohen. Seither lebt die Familie in New York und in Princeton, New Jersey, wo Evan Gershkovich 1991 geboren wurde.
If you let the pessimism in, it's the game is over. Our saying in the family is, we're moving forward.
Das Spiel ist aus, wenn sie Pessimismus zulassen, so Gershkovich Mutter im Interview mit ABC News. In unserer Familie sagen wir immer, wir blicken nach vorne. Immerhin, Ella Milman ist in regelmäßigem Kontakt mit ihrem Sohn, der jetzt ein Jahr wegen Spionageverdachts in russischer Haft sitzt.
Well, we still keep writing letters. You know, Evan tries to protect us. We are trying to protect him.
Wir schreiben uns Briefe, sagt sie. Evan versucht uns zu schützen, wir schützen ihn. Zum Jahrestag erfährt der Fall wieder mehr Aufmerksamkeit. Die Präsidentin des National Press Clubs, einer großen Journalistenorganisation, Emily Wilkins, erinnert bei einer Podiumsdiskussion in Washington daran, dass erstmals seit dem Kalten Krieg wieder ein amerikanischer Journalist in einem russischen Gefängnis sitzt.
No American journalist has been held in Russia since the Cold War.
Ende des Monats steht die nächste Haftprüfung an, aber in den USA glauben nur wenige daran, dass der 32-jährige Reporter des Wall Street Journal von der russischen Justiz entlastet und auf freien Fuß gesetzt wird.
Nobody thinks that the legal route is the path to get Evan free. The conviction rate is 99%+ in Russia.
In 99% aller ähnlichen Fälle werden Spionageverdächtige in Russland auch verurteilt, gibt Jason Conti zu bedenken. Der Jurist arbeitet für die Wirtschaftsnachrichtenplattform Dow Jones.
This is not a case where some amazing lawyer is going to swoop in and free him. The legal case is not where this is going to get resolved. It's obviously going to get resolved in the diplomatic channels.
Hier werden keine super Anwälte einschweben und ihn raushauen, so Conti. Das muss auf diplomatischem Wege gelöst werden. Sprich, alle Hoffnung ruht auf der Biden-Regierung.
We will also work around the clock to bring home Evan and Paul, Americans being unjustly detained by the Russians.
Rund um die Uhr arbeite seine Regierung daran, Evan und den Ex-Elite-Soldaten Paul Whelan, der seit 2018 in russischer Haft sitzt, nach Hause zu bringen, versprach US-Präsident Biden zuletzt erst wieder in seiner Rede zur Lage der Nation. Emily Wilkins vom National Press Club drängt darauf, dass diesen Worten engagiertere Taten folgen.
President Biden, Secretary Blinken. You need to be doing better for journalists.
Sie müssen mehr tun. Sie müssen sich mehr ins Zeug legen für Journalisten. Evan Gershkovich jedenfalls, der sein fließendes Russisch im Elternhaus gelernt hat, fehlt seiner Zeitung auch als kenntnisreicher Berichterstatter, sagt die Chefredakteurin des Wall Street Journal, Emma Tucker.
This is a reporter with a tremendous amount of knowledge about Russia. And one of the problems we have is we don't have anyone on the ground in Russia.
Jetzt haben wir niemanden mehr vor Ort in Russland, beklagt die Chefredakteurin. Da gehe es dem Wall Street Journal nicht anders als anderen US-Medien, deren Korrespondenten allesamt nach der Verhaftung von Gerskovich abgezogen worden waren. Das sei die größere Dimension des Falles.
Not just us, but virtually no news organizations have anyone on the ground there. And that's the wider issue at stake here.
Der Journalist Evan Gershkovich ist seit einem Jahr in Russland in Untersuchungshaft, Sebastian Hesse berichtete. Und damit zur Innenpolitik. Da stehen demnächst die Haushaltsverhandlungen für kommendes Jahr an. Man muss jetzt kein Prophet sein, um zu erwarten, dass das schwierig wird. Manche spekulieren ja schon, die FDP könnte die Verhandlungen bewusst scheitern lassen, um die Koalition zu verlassen. Das weist FDP-Chef Christian Lindner aber zurück. Ein Knackpunkt dürfte die Rente werden. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Frank Kapellan.
Christian Lindner baut schon einmal vor. Der Finanzminister bereitet sich auf Spitzenrunden zwischen ihm, Vizekanzler Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz vor. Ich gebe mich da keiner Illusion hin, meint der FDP-Chef im Gespräch mit der deutschen Presseagentur. Das wird eine Aufgabe sein, die in der Regierungsspitze vorgenommen werden wird. Eine Lücke in zweistelliger Milliardenhöhe gilt es zu stopfen. Und da mache es eben keinen Sinn, wenn die Ministerien wie in den vergangenen Jahren zuerst ihre Wünsche anmeldeten. Schon jetzt laufen einige Kabinettsmitglieder gegen erste Planungen Sturm. Entwicklungsministerin Svenja Schulze etwa soll sich in scharfem Ton gegen Lindners Vorhaben gewehrt haben, ihren Etat auf unter 10 Milliarden Euro zusammenzustreichen. Die Sozialdemokratin kann auf die Einhaltung der sogenannten Oder-Quote pochen. 0,7% des Bruttoinlandsproduktes sollen für Entwicklung bereitgestellt werden. Mit weiteren Kürzungen wäre das wohl kaum zu halten. Im NDR warnt der grüne Entwicklungspolitiker Ottmar von Holz heute.
Was mich beunruhigt, ist, dass die Botschaft, die mit den Kürzungsplänen einhergeht, das heißt, Entwicklungszusammenarbeit ist nicht wichtig. China und Russland drängen massiv in afrikanische Länder rein mit tatsächlich sehr unlauteren Methoden und Mitteln. Und wir würden uns Stück für Stück dort zurückziehen. Ich glaube, das ist eine global-strategische Schieflage, die da entsteht. Wir brauchen Partner.
Mit seinen Kürzungsplänen in der Entwicklungshilfe stößt der Finanzminister bei SPD und Grünen auf Granit. Umso mehr, da die Verteidigungsausgaben bei über 2% gehalten werden sollen. Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen setzt den Finanzminister in diesem Zusammenhang auch an anderer Stelle unter Druck. Die Rechnung, wir bauen den Sozialstaat ab, weil wir mehr Geld fürs Militär brauchen, fände ich fatal, unterstreicht der Wirtschaftsminister gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Olaf Scholz hat da ebenfalls schon rote Linien vorgezeichnet.
Für mich ist eins ganz klar, dass wir im Bereich des Sozialstaats keine Verschlechterung vorsehen werden.
Das betrifft ausdrücklich auch die Rente. Eine Abkehr von der Rente mit 63, wie jetzt von der FDP gefordert, ist mit der SPD kaum zu machen. Umso größer ist der Ärger, dass die Liberalen nun das vor wenigen Wochen geeinte Rentenpaket wieder aufschnüren wollen. FDP-Vize Johannes Vogel hatte gestern gegenüber unserem Hauptstadtstudio betont, das Vorhaben, das Rentenniveau dauerhaft bei 48% des Durchschnittseinkommens zu stabilisieren, dürfe nicht zulasten der Jüngeren gehen.
Im Koalitionsvertrag steht auch, dass diese Haltelinie generationengerecht abgesichert sein muss. Und da, finde ich, ist das Paket noch nicht groß und mutig genug.
Katja Mast hält heute in der Rheinischen Post dagegen. Was Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner Anfang des Monats vorgelegt haben, setzt den Koalitionsvertrag 1:1 um, betont die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Junge Menschen wissen, dass sie sich auch später auf die Renten verlassen können. Das ist generationengerecht. Doch die Liberalen besinnen sich plötzlich wieder auf die Aktienrente, bei der Rentenversicherungsbeiträge jedes Beitragszahlers in einen Aktienfonds eingezahlt werden. Die Koalition hatte sich allerdings auf einen anderen Weg verständigt, das sogenannte Generationenkapital. Dabei soll der Staat schuldenfinanziert Geld in einen Fonds stecken und auf dem Kapitalmarkt anlegen.
Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu und steigen ein in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente.
Die neue Kontroverse um die Rentenfinanzierung steht unmittelbar mit den bevorstehenden Haushaltsberatungen in Zusammenhang. Der staatliche Rentenzuschuss liegt bei rund 100 Milliarden Euro. Gewaltige Anstrengungen des Staates stehen also an, um das Rentenniveau langfristig zu sichern und erst einmal einige Dreiergipfel zwischen Lindner, Habeck und Scholz.
Die Ampel vor schwierigen Haushaltsverhandlungen. Aus Berlin war das Frank Kapellan. Dem Bundeswahlausschuss geht es so wie uns hier. Die Mitglieder müssen auch an Karfreitag arbeiten. Denn exakt 72 Tage vor der Europawahl müssen die Parteien zur Wahl zugelassen werden. So sieht die EU das vor. Die Wahl ist am 9. Juni, also in 72 Tagen von heute an. Interessant war vor allem die Entscheidung über eine politische Vereinigung, die Klimaschutzbewegung Letzte Generation. Philipp Rost berichtet.
In Deutschland treten 35 Parteien und politische Vereinigungen bei der Europawahl an. Zum ersten Mal bei der Europawahl dabei ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, und auch die Klimaschutzaktivisten der Letzten Generation treten mit einer eigenen Liste bei der Europawahl an. 10 Wahllisten wurden vom Ausschuss zurückgewiesen. Sie haben die geforderte Zahl von Unterstützerunterschriften nicht erreicht oder andere formale Vorgaben nicht erfüllt. Bundeswahlleiterin Ruth Brandt sagte zu Beginn der Sitzung, dass es bei den Unterschriftslisten auffällig viele Unregelmäßigkeiten gab. Es wurden Unterschriften gefälscht und Personen in die Listen eingetragen, die es gar nicht gibt. Allein in Berlin wären es 589 Fälle gewesen. Bundesweit haben verschiedene Behörden Strafanzeige gestellt wegen Wahlbetrugs und Urkundenfälschung. Die Bundeswahlleiterin stellt fest, dass die Fälschungen ein Ausmaß erreicht haben, das es bei vorherigen Europawahlen bisher nicht gegeben hat.
Aus Berlin Philipp Prost. Zur Frage, ob die Parteien im Europawahlkampf auch die Belange Jüngerer beachten, können Sie um 7:05 auch unseren Kommentar hören. Wer mal wieder vergeblich an der Haltestelle auf einen Bus oder eine Bahn wartet, weiß, was das Wort Fachkräftemangel konkret bedeutet. Tatsächlich fehlen gerade den Verkehrsunternehmen besonders viele Mitarbeitende. Insgesamt aber ist der Fachkräftemangel etwas zurückgegangen. Stefanie Meyer-Negle.
Im vergangenen Jahr konnten 570.000 Stellen nicht mit qualifiziertem Personal besetzt werden. Das sind 62.000 weniger als im Vorjahr. So steht es in einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Es gehört zum arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. In den sinkenden Zahlen sehen die Experten keinen Grund zur Entwarnung. Sie führen die kleiner werdende Fachkräftelücke auf die Konjunkturflaute zurück. So wie die Wirtschaft anzieht, erwarten sie wieder steigende Zahlen. Schon jetzt ist die Lage besonders angespannt in den Verkehrsberufen. In Bussen und Straßenbahnen fehlten knapp 4.000 Fahrerinnen und Fahrer. Ähnlich sieht es bei den Lokführern aus. Auch dort wurden 4.000 unbesetzte Stellen gemeldet. Der Fachkräftemangel in den Verkehrsberufen hängt laut Studie eng mit der Mobilitätswende zusammen, also dem Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Verstärkt würden die Engpässe durch den demografischen Wandel. Viele Beschäftigte der Branche gehen in den nächsten Jahren in Rente. Die größten Lücken sehen die Experten jedoch nach wie vor im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung. Dort konnten im Schnitt 6 von 10 offenen Stellen nicht besetzt werden. In der Gesundheits- und Krankenpflege fehlten im vergangenen Jahr mehr als 17.600 Fachkräfte. In der Kinderbetreuung waren es über 30.300, so viele wie in keinem anderen Beruf. Erhebliche Engpässe gibt es laut Studie auch im Handwerk und in Berufen, die wichtig sind für die politischen Klimaziele, den Wohnungsbau und den digitalen Wandel.
Stefanie Meyer-Negle berichtete. Erst am Mittwoch hat es bei Leipzig ein schweres Busunglück gegeben. Dabei waren 4 Menschen getötet worden. Und heute Nacht dann der nächste Busunfall. Auf der A44 bei Werl in Nordrhein-Westfalen kippte ein Reisebus um. An Bord waren Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule. Michael Westerhoff.
Der Bus war auf der A44 Richtung Kassel unterwegs, als der Busfahrer von der Autobahn abkam. Der Doppeldeckerbus stürzte über eine Leitplanke auf einen Grünstreifen neben der Fahrbahn und blieb auf der Seite liegen. Gunnar Wortmann von der Polizei beschreibt, was passiert ist.
Gegen 23 Uhr ist ein Reisebus, der aus England gekommen ist, in Richtung Warburg unterwegs war, hier zwischen Unna und Werl auf der A44 von der Fahrbahn abgekommen, in Graben gestürzt. Der Bus war besetzt mit 60 Personen.
Als die Rettungskräfte an der Unglücksstelle eintrafen, hatten sich noch nicht alle aus dem Wrack befreit.
Die Feuerwehr hat vor Ort auch noch zwei Personen aus dem Bus gerettet, als sie hier angekommen ist. Es sind mehrere Krankenwagen hier gewesen, die Verletzte in die Krankenhäuser gebracht haben. Es sind zwei Gelenkbusse von der Stadt da gewesen, die Verletzte weggebracht haben.
Im Bus befanden sich etwa 60 Personen, Schülerinnen und Schüler eines Berufskollegs sowie deren Lehrer und Betreuer.
Also es war ein Reisebus mit einer Gruppe aus einem Berufskolleg, die in England waren und wir auf dem Weg zurück nach Warburg waren.
Das Unglück passierte etwa 100 Kilometer vor ihrem Ziel Warburg. Die meisten Personen wurden nur leicht verletzt, erlitten beispielsweise Schürfwunden oder Prellungen. Ein Schüler oder eine Schülerin wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, sagt Volker Meier, Sprecher des Kreises Unna.
Wir haben die Situation, dass 21 Personen auf die Krankenhäuser verteilt worden sind. 39 Personen sind nach Unna in die Leitstelle verbracht worden und werden da betreut.
Bei den Verletzten handelt es sich ausschließlich um Schülerinnen und Schüler. Betreuer und der Busfahrer blieben unverletzt. Die meisten Businsassen konnten am Morgen mit einem Bus nach Warburg gebracht werden. Einige wurden von ihren Eltern abgeholt. Ursache des Unglücks war laut Polizei ein medizinischer Notfall bei dem 53-jährigen Busfahrer. Offenbar hat der einen Schwäche- oder Schwindelanfall erlitten. Details sind nicht bekannt. Die Autobahn 44 Richtung Kassel blieb bis in den Vormittag wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.
Michael Westerhoff war das. Nach dem Brückeneinsturz von Baltimore versuchen die Behörden jetzt, die Hafeneinfahrt so schnell wie möglich wieder frei zu bekommen, denn noch immer blockieren Trümmerteile den Hafen. Gleichzeitig wird klar, dass die Polizei dank ihres extrem schnellen Eingreifens wohl sehr viele Menschenleben gerettet hat. Isabel Karras berichtet.
Nur knapp anderthalb Minuten lagen zwischen dem Notruf der Schiffsbesatzung und dem Einsturz der Francis Scott Key Bridge. Um 1.27 Uhr und 25 Sekunden Ortszeit meldete der Schiffslotse, die Dali habe einen Stromausfall und steuere direkt auf die Brücke zu. Sofort wurde dort der Verkehr eingestellt, wie hier per Funk zu hören ist.
Hold all traffic on the Key Bridge. There's a ship approaching that just lost their steering.
Stoppt den gesamten Verkehr auf der Key Bridge, da kommt ein Schiff, das nicht mehr steuern kann. Die Dali hatte zuvor noch den Anker geworfen, um abzubremsen. Um ungefähr 1.29 Uhr rammte das Containerschiff trotzdem einen Stützpfeiler der Brücke, die sofort in sich zusammenbrach.
The whole bridge just fell down. Everybody, the whole bridge just collapsed.
Für die meisten der Bauarbeiter, die auf der Brücke waren, um Schlaglöcher auszubessern, kam der Notruf zu spät. Sechs von ihnen sind tot, einer konnte aus dem Wasser des Patapsco Rivers gerettet werden, ein anderer konnte buchstäblich sehen, wie die Brücke hinter ihm einstürzte. Er überlebte, weil er gerade noch rechtzeitig gewarnt wurde, das erklärte Marylands Gouverneur Wes Moore in einer Pressekonferenz.
As he was moving off of the bridge and literally saw the bridge fall right after he moved off, it was because it was a first responder who was telling him to move off of the bridge.
Momentan gibt es keine Informationen dazu, dass möglicherweise noch andere Fahrzeuge auf der Brücke waren. Zu verdanken ist das vermutlich der schnellen Reaktion der Polizei, die den Verkehr stoppte. Oder einer glücklichen Fügung, wie bei Taxifahrerin Gail Fairman. Wäre ihr Fahrgast nicht etwas zu spät gewesen, hätte sie zum Zeitpunkt des Einsturzes direkt auf der Brücke sein können, sagte sie bei CNN.
I could have been on that bridge. If my passenger wasn't a little bit late coming out to the car and getting into it, we could have been on the bridge when it collapsed.
Fairman stand mit ihrem Auto quasi in erster Reihe, um die Brücke über den Patapsco River zu überqueren, als sie von einem Polizeibeamten gestoppt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Key Bridge schon eingestürzt. Ohne die Bemühungen der Rettungskräfte, den Notruf, den sofort gestoppten Verkehr und die Tageszeit hätte die Zahl der Todesopfer viel höher sein können, sagte US-Verkehrsminister Pete Buttigieg. Außerdem wird in den Tagen nach dem Unglück auch immer wieder die wichtige Arbeit der Taucher hervorgehoben. Trotz der gefährlichen Bedingungen im kalten Wasser, inmitten der Trümmerteile der Brücke, konnten sie am Mittwoch zwei Leichen bergen.
The dedication, determination and selflessness of our first responders should never be questioned, ever.
Das Engagement, die Entschlossenheit und die Selbstlosigkeit unserer Ersthelfenden sollten niemals in Frage gestellt werden, sagte Baltimores Bürgermeister Brandon Scott. Damit der Hafen von Baltimore wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden kann, muss zuerst das Containerschiff entfernt werden, das unter Trümmern der Brücke eingeklemmt ist. Bis das geschafft ist, wird es noch dauern, meint Gouverneur Wes Moore. Die Dali sei immerhin fast so lang wie der Eiffelturm.
The Dali is almost as long as the Eiffel Tower. And the Dali has the key bridge on top of it.
Der vorläufige Bericht darüber, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, wird frühestens in 2 Wochen erwartet. Für Baltimore und ganz Maryland wird es noch sehr viel länger dauern, die letzten Tage zu verarbeiten.
Isabel Karras berichtete aus Washington. Und das waren die Informationen am Abend. Die Nachrichten halten Sie stündlich auf dem Laufenden. Bis morgen früh dann die Informationen am Morgen beginnen. Ich bin Rainer Brandes. Machen Sie es gut.